Digga, erzähl, wie geht's dir, Mann?
Gut, gut. Haus voll Familie.
Ja, erzähl, Mann, erzähl.
Sind gerade alle da.
Komplette Truppe am Start.
Komplett Truppe ist am Start. Ja, meine Schwestern sind da für Winterferien. Philipp ist am Start. Du warst da letztes
Ja,
Wochenende.
ja.
Das heißt, es ist echt einiges los gewesen. Aber bockt sich. Bockt sich. Ist mal cool, das Baby jemand anderen in die Hand drücken zu können und sowas. Das heißt, von der Seite ist echt cool.
Ist es das erste Mal, dass deine Schwestern auch den Kleinen kennenlernen?
Ja,
Oder?
die haben ihn schon getroffen, aber das war im Mai, als er noch so ein bisschen wirklich ein
Ja, ja, ja.
Kleinkind, 3 Monate alt
Ja.
war.
Okay, nice.
Und du merkst jetzt schon so, die Chemistry ist bei denen jetzt schon anders. So, also wirklich, der feiert die jetzt schon. Der hat so ein paar Stunden gebraucht, aber wirklich dann sofort größter
Also,
Fan von den
die
beiden.
Tanten, Mann. Yes, sir. Geil, Mann. Aber Digga, wir müssen drüber reden, Alter. Krasses Wochenende, Mann. Also, Jakob war so nett und hat uns, Alter, die komplette Familie, hat Tickets klar gemacht, hat uns nach Houston runter eingeladen, Sachen gepackt und dann Samstagnachmittag sind wir runtergefahren. Easy Roadtrip, 4 Stunden runter, war echt cool. Hotel klar gemacht, Teamhotel. Da ein paar von den Houston Texans Spielern getroffen. Alter, mein Kleiner, Alter, Cam, erstmal solche Augen, Alter, als er Nick Chubb im Fahrstuhl gesehen hat. War nice, Alter. Aber Digga, erstmal ganz kurz, Shoutout Houston, Mann, Alter. Ich habe noch nicht viel Zeit dort verbracht, aber ganz geile City, Mann. Da geht was. So essenstechnisch war geil, muss ich sagen. Hat mir sehr getaugt und auch einfach so der Vibe, Alter. Wo, ich weiß nicht, ob das die Gegend war, wo du unter uns untergebracht hast, aber da war schon nice, Mann.
Weil ich kann ja sagen, Houston hat natürlich seine Ecken, die nicht so nice sind,
Ja,
so wie jede
aber
Stadt
wie
und
jede
sowas
Stadt, ja.
hat die typischen Sachen, die in der amerikanischen Stadt so gerade Downtown hat, halt das super Obdachlose hast und so. Aber hier gibt's schon nice
Nur
Nachbarschaften.
schon ein paar
Schon,
schöne
du
Ecken,
kannst hier schon
ja.
echt nice wohnen. Und auch vom Essen her, das ist, glaube ich, die Hauptattraktion tatsächlich, ist halt Houston echt stark, Mann.
Ja,
Und
ja.
hättet ihr ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann hätten wir noch irgendwie einen Barbecue-Spot oder sowas hitten können.
Barbecue, ja. Puh, weil das ist ja
Weil
mein
hier
Ding
in
so.
Houston gibt es ein
Ja.
paar krasse so Brisket-Places, Bro, die sind hart.
Ja, wir haben dann so ein random, irgendwie so ein Sandwich-Place sind wir dann geendet. War gut, aber
Was
war
soll.
wahrscheinlich nicht sowas typisch Houston, weißt du. Aber trotzdem, war gut, war gut. Sonntagmorgen, nice, Alter. Wir haben alles schön zusammen gefrühstückt. Die ganze Familie kennengelernt. Da habe ich erst erstmal deine Schwestern kennengelernt. Philipp, Cousine war am Start, alles. Riesenfamilie, Mann. Leute, Jakob hat, Alter, so viele Leute. Dann finde ich raus, dass eine von seinen Cousinen eine von was? Acht? Nee, ein von 9 ist? Die hat irgendwie 8 Geschwister noch und, Alter, was eine Riesenfamilie, aber mega, Mann. Und dann, ja, alle zusammen am Game gewesen. Was auch absolut mega cool war. Also, und ich muss dazu sagen, Energy Stadium, Alter, bringt die Energie, Alter, wie der Name schon sagt. Echt so. Also ich bin ja kein Riesenfan normalerweise so von so Live-Events, muss ich ehrlich sagen, weil es sind immer so Riesen-Crowds und so bin ich kein Fan von. Also ich schaue mir lieber gemütlich von der Couch an. Aber, Digga, es war nice. Es hat echt Bock gemacht, Alter, mit den ganzen Leuten und mit dir am Start. Und obwohl eh noch meine Niners nicht gewonnen haben, ich trotzdem, ich muss Respekt geben, wo Respekt gegeben werden muss. Houston kam ready to play. Die Jungs waren nice.
Bro,
Und ich gönn's ja, ich gönn's natürlich dir, ich gönn's meinem Boy, Nico, Aziz, Alter, meine Boys da drüben. Also war
lass ihn
overall ein
reingehen. Der
geiles Wochenende, Mann. Richtig geiles Wochenende.
Game Changer Bowl Nummer 1, Texans 49ers,
Ja,
geht
Mann.
an uns. Heimsieg, wichtiger Heimsieg. Wir verbessern unseren Rekord zu 3 und 4, was ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn du 2 und 5 bist. Also
Oh,
das war
Alter,
echt
ja,
wichtig für
absolut,
uns.
absolut. Digga, weil das Geile ist ja, wir haben ja echt eigentlich viele Game Changer Bowls, weil wenn wir alle unsere vorherigen Teams so zusammenzählen, dann jedes Cowboys versus eins von deinen Teams ist ein Game Changer Bowl, jedes Niner Game gegen Patriots, Alter, New York, was sind
Raiders, New
Raiders.
York.
Ey, Game Changer Bowls, let's go, Alter. Aber
Wir
ja.
müssen mal ein Tally machen. Wir müssen Tally machen am Ende der Season, so. Weil ich hab mehr Mannschaften als du. Das heißt, ich
Ja.
habe, glaube ich, so mehr Shots on Goal, aber
Muss,
wir
ja, war schon
müssen mal
schön.
ausrechnen, wer den Winning Record
Ich
hat
überleg
dazwischen.
gerade, Mann. Cowboys New York, natürlich, die spielen zweimal im Jahr gegeneinander. Da bin ich
Cowboys New
wahrscheinlich.
York
Ich
müssen wir Auge drauf machen.
weiß gar nicht, was da der Record ist, ob die schon gespielt haben dieses Jahr.
Ja, die haben einmal gespielt, war das nicht das Spiel, das New York gewonnen hat? In so einem, nein. Die Cowboys haben das in so einem Nail, das war so ein Last-Minute-Ding, haben die Cowboys gewonnen, glaube ich.
Okay. Ja, schau mal. Ich habe Hate bekommen, dass ich down bin im Game Changers Ball. Nein, nein, wir sind tied. One-on-one, baby.
Ja,
Shoot, Alter, geiles Ding.
Ja, sollen wir das Spiel ein bisschen aufmachen? Das Spiel,
ja, lass direkt einsteigen, warum nicht?
Performer, Game Ball, sehr gut verdient, CJ Stroud, Mann. Mm. 30 von 39 Pässen angebracht, 318 Yards, 2 Touchdowns, eine Interception, die eigentlich wirklich... Das war eigentlich wie ein Punt, das war keine Interception, das war am Ende von der ersten Halbzeit haben wir nochmal so einen tiefen Shot genommen auf Good Luck, um versuchen in Field Goal Range zu kommen und der wurde halt geintercepted, aber da war die Halbzeit dann vorbei. Ja. 7 Rushes, 30 Yards, also CJ kam ready to play und hat uns wirklich in der Offense gecarried. Andere Notable Performer, Nick Chubb, 17 Carries, 56 Yards, du hast ihn in deinem Fantasy-Team, wie happy bist du damit gewesen?
Ja, es war okay. Ich sag mal okay. Also okay. Für den Sieg hat es diese Woche nicht gelangt, sagen wir so. Aber es war unter 10 Punkte. Ich shoot immer so Double Digits, ist schon mal schön, wenn den Spieler gibt. Er hat leider das nicht ganz geschafft, aber trotzdem, es war ein Highlight, ihn im Fahrstuhl zu sehen für meinen Jungen. Daher gebe ich ihm diese Woche einen Pass. Aber nee, ich muss ganz zu deinem Punkt. CJ Stroud, Digga? Ja. Krass, Mann. Vor allem in den letzten paar Wochen hat man ein bisschen Kritik gehört in den Medien. Die ganzen Talking Heads, sowas mit CJ Stroud los, wenn man es mit seinem Rookie-Jahr vergleicht, wo er absolut durchgedreht ist, dann ist es jetzt die letzten paar Jahre so ein bisschen runtergegangen. Und ich glaube, der hat da ein bisschen was gehört und gesagt, so, hey, pass mal auf, Haters, Alter, mit mir ist immer noch zu rechnen. Und der Ding, ey, und so ein bisschen seine Kritik war Decision-Making, weißt du, und der Junge hat bap, bap, bap und Ball raus. Weißt du, der war das hat einfach ausgesehen, als wäre... Das Game war ein bisschen slower für ihn und der Ball ist rausgekommen. Und der war ready to play und war impressive, Alter, muss man so sagen.
Aber ich finde, du siehst bei Quarterbacks auch immer ein Level an Erfahrung und Comfort ist, wie schnell sie oder wie bereit sie sind in der Pocket nach vorne zu steppen. Also du hast den Dropback, du hittest den Backfoot, ist niemand offen, step up, step up, step up, Ball ist raus. Und das hast du, glaube ich, bei CJ wirklich dieses Spiel komplett gesehen. Ich war super impressed davon.
Ja.
Wieder mal so eine Performance ist aber ein Gruppenprojekt, ja.
Ja.
Und ich finde, unsere Coaches haben ja auch einiges an Kritik abgekriegt, besonders in amerikanischen Medien. Unser OC Nick Haley hat da einiges abbekommen, weil wenn es nicht funktioniert, wenn du in der NFL keine Spiele gewinnst, dann suchen die Medien und die Fans suchen immer irgendjemanden, der jetzt schuld ist. Irgendjemand muss schuld sein.
Der Sündenbock sein, absolut. Ja.
Das kann nie irgendwie sich auf mehrere Schultern verteilen, sondern wir suchen so lange, bis wir eine Person finden, der wir das irgendwie in die Schuhe zuschieben können. Und ich fand, das war eine große Response von uns allen als Mannschaft, Coaches, Spieler, CJ, die O-Line, die Playcalls. Und ich fand, wir haben da ein Rezept und eine Brand Football gezeigt, dass die Brand Football ist, die ich eigentlich von uns im Trainingslager gesehen habe. Ja, das ist, woran wir gearbeitet haben. Wir laufen den Ball, wir passen den Ball, wir haben Quick Pass, wir haben Drop Packs. Wir lassen uns nicht auf eine, wir lassen uns nicht eindimensional machen, sondern wir haben viele verschiedene Antworten und wir haben viele, viele verschiedene Playmaker. Ja, diese ganzen jungen Wide Receiver, Nico Collins war down diese Woche.
Crazy.
Christian Kirk war down diese Woche. Die Jungs, die auf dem Platz stehen, haben responded und das macht mich auf jeden Fall sehr encouraged für die zweite Hälfte der Saison hier.
Nee, war krass, Alter. Ich meine, wer da alles Touchdowns gefangen hat, diese ganzen, wie du sagst, die jungen Receiver, ich kannte vom Namen her da fast keinen. So was dir einfach zeigt, so Alter, das sind halt alles so ein bisschen, in Anführungszeichen, so No-Name-Rookies oder First-Year, Second-Year-Players, aber halt die trotzdem ballen, die dann in ihrem Moment so you gotta step up, weißt du, wenn deine Nummer gecallt wird und geballt haben, was halt riesen Credit an die Coaches auch ist. Aber was auch interessant, was ich fand, so, da war der Fuß war auf dem Gas, von Anfang an, die erste Halbzeit, Mann, wie aggressiv die da rausgekommen sind und der Mix zwischen das Running Game hat auf einmal diese Shots aufgemacht und dann hat CJ Stroud die Dinger da reingelegt, Alter.
Ja, aber reingelayert, wirklich Alter. So vom Speed und Velocity, alle, dass der Ball rechtzeitig runterkommt mit genug Leverage, dass er den Wide Receiver in Stride hittet. Mhm.
Aber so musst du Quarterback spielen, ganz ehrlich. Du vertraust auf das Running Game, Play-Action und das öffnet die Dinger tief. Und da musst du halt jemanden haben, der die Dinger auch anbringen kann. Und da hat CJ Stroud auf jeden Fall gezeigt, so, ey, Digga, I gotcha.
Nice. Ja, man, auf jeden Fall Spaß gemacht.
Aber war
wichtig.
Wie siehst du das? Also war das so ungefähr der Gameplan, der die über die Woche hin installiert wurde? So, das war so... das Mindset, dass ihr früh rauskommen wolltet, hey, wir identifizieren oder wir sozusagen unsere Brand of Football, wir zwingen die den auf.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ein Key, der bei den 49ers rausgestochen ist, ist, wenn die das Time of Possession Game gewinnen, dann waren die irgendwie 9-1.
Okay.
Und das heißt, es war für uns eben klar, hey, wir müssen Drives sustainen können. Ja, das heißt, erstes Down, second Down, drittes Down, first Down.
Yeah.
Ja. Und ich glaube, da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, Mann. Die Line of Scrimmage kontrollieren, du musst den Ball rennen können, du musst deine Quick Dropback Opportunities anbringen und Time of Possession hatten wir 41 Minuten 22 Sekunden 475 Yards. Das ist schwer.
Ja,
das
ja.
ist schwer, da eine Antwort das zu finden als Gegner.
Es war crazy, Alter. Ich meine, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Three and Outs die Niners hatten. Aber es war irgendwie im zweiten Quarter oder was und dann Time of Possession war irgendwie 17 Minuten zu irgendwie 2 oder 3 Minuten. Also
Defense. Als Beispiel, du kennst ja, wenn du Film schaust. Yeah. Wenn du Film schaust, hast du ja normalerweise so 60, 70 Plays oder sowas in einem Game drin.
Yeah.
Als wir den Film gestern geschaut haben, wir hatten, glaube ich, zur Halbzeit 56 Plays.
Nein. Also das, guck mal, das Game war um einiges dominanter, als der Score sogar zeigt. So, ne?
Ja. Ich glaube, das, was du denen wegnehmen kannst, wo du sagen kannst, okay, da wäre mehr drin gewesen. Also in Klar. der Red Zone wäre mehr drin gewesen. Insgesamt, in dem Spiel ist noch mehr drin gewesen, was einen ja noch mehr positiv stimmt. Wenn Klar. du so ein Spiel schon gewonnen hast, ja, und jetzt von den Fehlern lernen kannst, die du in einem Spiel gemacht hast, dass du eigentlich recht eindeutig gewonnen hast, ist natürlich macht mehr Spaß als nach einer Niederlage.
Absolut. Ja. Überleg dir mal die kurzen Field Goals, die der Kicker gekickt hat. Das waren 30, 40 Yard Field Goals. Wenn die alle noch in Touchdowns gehen, dann wäre das ein richtiges Ass-Kicking gewesen, weißt du?
Ja, Mann.
Ja. Also ja, auf jeden Fall, wie du sagst, dann ist auf jeden Fall encouraging, Alter, wo die Texans hingehen. Wie geht's die Woche weiter?
Broncos.
Broncos zu Hause. Boah, get ready. Hey, buckle up. Die Broncos schauen gut aus, Alter. Die haben gerade die Cowboys, Alter, richtig alt einen eingeschenkt. Die sind for real, Mann, musst du sagen, Alter.
Aber Broncos Teams, die von Sean Payton gecoacht werden, sind eigentlich immer legit. Ja, also die sind immer aggressive Defense, aggressives Run Game.
Ja, ja, ja.
Und die haben Quarterback Bo Nix.
Der Junge ist nice. Ja, ja. Aber ey, nochmal Shoutout an die Texans Defense. Alter, die Jungs, Alter, vor allem das Backfield, Mann. Die D-Line ist krass mit den. Alter, Will Anderson ist unblockable, by the way. Alter. Aber auch das Backfield, weil und er ist eben hat so viel Pressure, weil die hinten die DBs machen zu. Der Quarterback hat dann nirgendwo den Ball hinzuwerfen und dann kommt halt der Pass Rush durch. Also ich habe riesen Respekt, Alter, vor den DBs. Die einen krassen Job gemacht haben.
Kamari Lassiter, Stingley, Kellen Bullock, Jalen Petrie.
Ja.
Und dann die Jungs sind alle gefährlich, Mann.
Und dann hast du halt dann noch so Kamikaze-Linebacker, die da rumfliegen. Ja. 45 ist auch krass, Alter. Wer ist er denn?
EJ Speed.
Ja, der Typ ist auch crazy, Mann.
Er ist so ein Special Teams Demon, lange Zeit bei den Colts gespielt.
Okay.
Ja, Mann, also das sind alles Namen, die man kennt. Weißt du, ich meine, das ist wirklich bei der Defense. Du hast ein Backfield, die sind alle jung, aber junge Spieler, die sich schon einen Namen gemacht haben in der Liga. Die Linebacker sind alle bekannt. Du hast Henry Toto, dein Boy Aziz, EJ Speed da drin. Und dann die Defensive Line. Bei der Defensive Line wird es halt nicht leichter, weil du hast auf der einen Seite hast du Daniel Hunter, auf der anderen Seite hast du Will Anderson als Defensive Ends. Und in der Mitte hast du so Jungs wie Autry, du hast Tim Settles, du hast Mario, mit der übrigens bei Florida State zusammen mit Björn gezockt hat.
No way.
Ach, ja. Das heißt, du hast so ein Veteran Defensive Line, die gut miteinander harmonieren und die halt auch diese Stunts und Games zusammen extrem gut exekuten. Das heißt, das ist ein Rezept. Unsere Defense ist auch, wenn du die Stats anschaust, eine der besten der Liga.
Absolut, ja. Und das ist Rezept wirklich, um in dieser Liga zu gewinnen. Wir haben es hier Jahr after Jahr after Jahr gesehen, wo Teams, die wirklich gut sind, es fängt oftmals an, dass du eine krasse Defense hast.
Ja.
Alrighty. Wollen wir direkt einsteigen? Nochmal offiziell. Ja, offiziell. Alter, willkommen bei Folge, was haben wir? 78? No, 87? 87.
Nein, nein, 78.
78, hör mal, Zahlendreher mit dem Englisch-Deutsch, man ist immer schwer, aber hey, danke, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben wieder einige geile Themen für euch aus der College-Welt, aus der NFL-Welt natürlich. Unter anderem, was haben wir denn? Tush-Push gibt es ein bisschen Issues, wo wir drüber reden müssen. Brian Kelly, former LSU-Headcoach, jetzt wurde gefeuert, wir reagieren drauf. Miles Garrett bricht den Single-Game-Sack-Record bei den Browns, aber ist trotzdem nicht happy und wir reden drüber. Was verlieren mit dem macht? Wir reden drüber, was richtig emotionale Press-Conference bei Justin Fields war, auf jeden Fall powerful Statement da, wir reden drüber. Was haben wir noch? Wir haben Vikings-Kicker, trifft das Kamerakabel. Lamar Jackson ist injured. Und einige andere Stories. Also lass direkt einsteigen, Mann. Wir haben einiges zu reden, ja, und nicht so viel Zeit. Irgendeine Story, wo willst du anfangen?
Bro, lass mit dem Tush-Push anfangen direkt.
Ja, ja.
Das ist so ein recht einziges Thema. Also die Eagles haben gegen die Giants gespielt. Okay, ich fange von ganz vorne an. Eagles gegen Giants ist ein Division Game. Mhm. Das bedeutet für beide Mannschaften extrem viel. Als ich da letztes Jahr war, kam Saquon ins MetLife-Stadion reinspaziert und hat ein Career-Game gegen die Giants, sein ehemaliges Team, hingelegt. Und danach wurden die Stimmen natürlich laut, dass der GM und der Head-Coach gefeuert werden soll. Mhm. Das heißt, dieses Giants-Eagle-Game bedeutet für beide Mannschaften immer viel. Absolut. So, jetzt haben die Eagles das Ding 38-20 gewonnen. Man kann sagen, okay, die Eagles sind auch eine rundere Mannschaft. Ja, die haben den Super Bowl Pedigree, die haben den Quarterback, die haben die O-Line, die haben die Defense etc. Mhm. Wo die Giants noch einen Rookie Quarterback haben und so ein Cam Scalaboo als Energy Bringer und so weiter. Aber da, gut, bei New York gibt es vielleicht ein paar Fragezeichen. Aber jetzt im Nachhinein habe ich Clips gesehen ohne Ende von Referee Calls, die mich echt stutzig gemacht haben und mich wieder an die NFL Scriptwriter-Theorie haben glauben lassen. Mhm. Du hattest eine OPI, was eigentlich eine klare DPI ist. Eine DPI, die eine OPI ist. Also jeder Call gefühlt ging in die Eagles-Richtung. Du hast Holding-Calls von Lane Johnson, der rechte Tackle von den Eagles, der einfach für Play die Defensive Ends gehalten hat, ohne dass er einen Call kriegt. Und dann, was für mich der Skandal war bei dem Ganzen, ist dann Tush-Push, ja. Jalen Hurts fumbelt den Ball, die Giants recovern den und die Referees whistlen das Ganze tot und sagen, ja, der Forward Progress wurde gestoppt. Wobei jedem anderen Tush-Push, die das laufen lassen, bis es ein First Down ist, mhm, ja, da wurde dann so im Nachhinein, also der Ball war eigentlich schon gefummelt, aber ja, das Forward Progress ist schon gestoppt.
Crazy.
Verstehe ich nicht.
Digga,
das ist für mich wirklich eine Sache, die sagt, okay, dieser Spielzug muss raus. Wenn ihr den nicht richtig pfeifen könnt, wenn ihr jedes Mal die False Starts übersebt und wenn ihr dann sogar ein Fumble wieder zurückpfeift, dann muss dieser Spielzug gehen. Mhm.
Nee, hundertprozentig, Mann, bin ich bei dir, Mann. Das Ding, da ist zu viel Gray Area, wo du nicht genau weißt, was sind denn die Regeln hier? Weißt du, da passiert zu viel, wo du nicht eine klare Regel hast. So soll das funktionieren. Und, ja. Digga, der Fumble, Alter, ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, er ist gerade in dem Push drin, er wird gepusht und dann streckt er direkt den Arm raus, versucht übers First Down zu reachen, boom, Ball raus. Du kannst mir nicht erzählen, dass bei dem Punkt schon das Forward Progress gestoppt war. War er nicht. Ja. Absolut nicht. Und dann für mich, das war ein krasser Misscall und diese Pass Interference. Alter, willst du mich verarschen, Alter? Das ist OPI, das ist crazy. Absoluter Irrsinn. Und der fragt sich das Ding so, ja, was ist hier los, Alter? Haben wir ein Schiedsrichterproblem? Haben wir ein Scriptwriter-Problem, dass wir einfach diese Teams haben, die so krass offensichtlich gefavored werden. Das war ganz klar Kansas City Treatment hier, was die Eagles bekommen haben, weißt du? Oh man, der war tough.
Und dann packt es mal hinter den Hintergrund, dass wir die letzten Wochen immer wieder Calls hatten, wo sich New York quote unquote eingemischt hat, um den Call richtig zu stellen.
Ja.
Lass die doch solche Situationen dann korrigieren.
Yeah, yeah.
Dass wir nicht nach dem Spiel alle da sitzen und uns fragen, ja, was wäre passiert, wenn wir da den Call bekommen hätten oder den, stellt es da doch klar, dass du eine höhere Instanz hast, wo vielleicht der Coach auch mit einer nochmal zweiten roten Flagge das requesten kann, dass sowas einfach nochmal kurz reviewed wird.
Ja. Wie realistisch denkst du, ist es, dass der Tush-Push verboten wird?
Bro, ich glaube, der Wind weht langsam in die Richtung. Also ja. dieses Jahr hat es ja nicht geklappt. Da war, glaube ich, noch zu viel so Leute, die gemeint haben, ja, du musst es halt besser verteidigen, dies, das. Aber gerade hinter dem Hintergrund, dass du eben bei dem Tush-Push regelmäßig einen Fallstart auf der Offense hast, der nicht gecallt wird. Ich glaube, hinter dem Hintergrund werden wir, glaube ich, mehr Owner sehen, mehr Mannschaften sehen, die sagen, ja, lass uns das verbieten.
Ja, bin ich bei dir, Mann. Ich hoffe, ganz ehrlich. Ich bin ja immer noch kein Fan von diesem ganzen Leverage, weil es einfach nicht fair ist vom Defense-Standpunkt, wo du darfst nicht dich von einem anderen Defense-Spieler abstützen, zum Beispiel, um einen Play zu machen. Aber das ist ja genau dasselbe wie beim Tush-Push, wo du eben auch gepusht wirst von hinten. Also ich bin kein Fan davon. Ich denke, das um es einfach fair zu machen, ich denke, muss das Ding einfach jetzt stoppen, Alter. Und dann natürlich.
Ja, du kannst ja trotzdem im Quarterback-Sneak laufen.
Klar.
Du kannst trotzdem im Quarterback-Sneak laufen. Das ist nur dieses extra Ding dabei. Ja, glaube ich, können wir loslassen. Die andere Story aus dem Game. Hast du die Verletzung von Scalabo gesehen?
Ja, mieses Teil, Mann, mieses Ding. Ähnlich, Mann, wie Fred. Ich weiß nicht, ich glaube auch Knöchel und Bänderriss gleichzeitig, also alles relativ krass, der Fuß verdreht und war schon tough ausgesehen.
Also, wie glaubst du, wird sich das auf die Giants auswirken? Ich meine, die haben dieses Spiel jetzt verloren, wie glaubst du, geht's da jetzt weiter?
Ja, auf jeden Fall nicht gut, Alter. Ich meine, ich denke, man hat ja gesehen, ich weiß nicht, die emotionale Reaktion von Jackson Dart, was eben auch gezeigt hat, dass deren Freundschaft, das geht übers Feld hinaus, so weißt du, er war halt wirklich so visibly upset, so weißt du, wo er gesagt hat, ey, das ist mein Dog, hat er im Nachhinein gesagt und so, ey, das hat mich echt affected sozusagen, auch sein Spiel danach. Ja, weiß nicht, also positiv wird das auf jeden Fall nicht ausgehen für die in dem Sinne, weil du musst überlegen, dass er war so ein bisschen der Sparkplug, weißt du, der hat so die Energie gebracht, der hat dieses kleine Crazy Back, der oft diese Plays gemacht hat, die halt so ein ganzes Team so ein bisschen so upliften können. Und jetzt, dass sie das nicht mehr haben, wird auf jeden Fall tough sein für sie. Und ich denke auch, es könnte Probleme geben mit, ob die Saison noch retten können. Und dann haben wir natürlich auch das Issue noch mit Brian Daboll, dass er so oder so schon auf heißen Kohlen sitzt. Und jetzt hat er diesen exciting little back nicht mehr. Was das für seine Zukunft heißt, weißt du? Also das ist alles nicht so gut bei den Giants im Augenblick.
Also wir haben ja drüber geredet. Also ich bin der Meinung, dass Coaches feuern immer sich meistens nicht gut auszahlt oder nicht schnell auszahlt. Mhm. Das kann dein Franchise nur noch mehr Turmoil werfen. In diesem Fall glaube ich aber, wie gesagt, die Giants müssen einfach Wege finden, jetzt Spiele zu gewinnen, auch ohne Cam Scalabody. Ich meine, die haben auch noch andere Running Backs. Jackson Dart muss die Show jetzt vielleicht ein bisschen selber mit seiner Energie steuern.
Ja. Yeah.
Aber am Ende des Tages, du kannst in der NFL nicht ewig weiter verlieren. Verlieren in der NFL ist einfach zu hart, zu krass, wirkt sich auf zu viele Leute aus.
Ja. Wie glaubst du, was müssen die machen? Wir sind jetzt bei der Hälfte der Saison, wir haben 8 Spiele drin, also wir haben noch 9 Spiele. Was müssen die machen in diesen nächsten 9 Spielen, dass Brian Daboll seinen Job erhält?
Ich glaube, 5-4 musst du schon holen. Puh. Minimum.
Also mehr als die, also du in den nächsten, also wir sind, die sind 2 und 5, ja? Mhm. Und die müssen, also die müssen aus den nächsten 9, sagst du, 5 gewinnen mindestens?
Ja, ich glaube 5 Minimum.
Ja, also so 500, also dass sie ungefähr bei so ja, 7 und 9, ne, ist das richtig? Ist das Mathe richtig? Nee, 7 und 10 wäre das.
7 und 10 wären es dann. Also 8 und 9 wären da schon besser.
Ja, klar.
8 und 9 wäre schon besser.
Ja, das heißt aber, du musst 6 aus den nächsten 9 gewinnen.
Ja.
Also ja, das ist tough. Ich meine, das wird ja nicht einfacher. Die Road wird ja nicht einfacher. Weißt du? Also er wird auf jeden Fall Apple Battle für die Giants, muss man so sagen. Alrighty.
Wo wir beim Verlieren sind und in New York, lass das doch gleich weitermachen.
Welche meinst du? Oh ja, absolut, bei den Jets. Ja, die haben ja nicht mal verloren.
Ja.
Die haben gewonnen. Und daher wurde es richtig emotional.
Genau.
Justin Fields sagt im Postgame-Interview, dass er in seinem Kleiderschrank geweint hat. weil er nicht aufgeben wollte die Woche davor. Also der hat ein bisschen darüber erzählt, wie schwer die Woche war. Und weil da, ich glaube, das wurde das Announcement eigentlich gemacht, dass er gebancht wurde, aber das dann irgendwie doch nicht passiert ist und dass er einfach eine echt harte Woche hatte und dann dieser eine Win eben so, so viel für ihn bedeutet hat. Und da stellt sich eben die Frage, also wie hart ist denn so Verlieren wirklich in der NFL und was kann sowas psychisch mit dir machen? Wie siehst du das?
Boah, ich Verlieren in der NFL ist, glaube ich, härter als nochmal in einigen anderen Sportarten, also Fußball, Basketball etc. Besonders im Profisport allgemein ist Verlieren nie gut, weil, wie gesagt, wir werden alle bezahlt dafür. Du hast immer Leute, die bereit sind, deinen Job nächste Woche zu übernehmen. Ja, das heißt, du bist immer accountable für deine Performance und dir wird eben viel gegeben. Das heißt, Leute erwarten auch viel von dir. Aber in der NFL, dadurch, dass wir so dieser ultimative Teamsport sind, ja, und du eben um dich herum Leute hast, die du siehst, wie die sich für die Mannschaft aufopfern. Ja, du hast die ganzen anderen Teammates, du siehst, welche Verletzungen die durchspielen, welche Adversity die überkommen, um jeden Sonntag auf dem Platz zu stehen. Du siehst die Coaches auch, wie viel Arbeit die reinstecken, wie wenig Zeit die mit ihren Kids und Familie verbringen. Ja, was ja alles schön und gut ist, das ist alles, wofür wir hier wofür wir unterschrieben haben. Ja, wir haben alle gesagt, wir möchten in der NFL sein. Das heißt, das ist der Kosten davon. Aber es ist sehr, sehr hart. Und wenn du dann verlierst und deine Arbeit Woche für Woche sozusagen als nicht gut genug empfunden wird, das ist tough, Mann. Das ist ultra tough.
Ich fand es ein krasses, also schon ein powerful Statement, was er gemacht hat. So, das ist echt und auch so ein bisschen gezeigt, es ist okay, vulnerable zu sein und sich ein bisschen zu öffnen und zu sagen, hey, ich hatte echt eine harte Zeit diese Woche. Vor allem, du musst überlegen, er wurde diese Offseason gesigned mit High Expectations. High Expectations kommen mit sehr viel Druck auf dich. Und dann diesem Druck nicht gerecht zu werden oder diesen Expectations nicht gerecht zu werden und dann so in die Saison zu starten muss man so sagen, seine Performance war nicht gut genug. Er hat die Expectations nicht met und dann war einfach natürlich der Record 0-7. Und sowas nimmt dich mental mit. Du kannst mir das nicht erzählen, dass sowas nicht hart ist, wenn du von den Outside-Medien alle diesen Hass bekommst und auch intern im Team. Der Owner hat da einige Sachen gesagt gegen ihn, dass er nicht gut genug ist. Und sowas ist schwierig, Mann. Sowas ist schwierig, damit umzugehen und dass du dann als erwachsener Mann und vor allem als in diesem Macho-Sport Football zugeben kannst, so hey, das hat mich ein bisschen gebrochen. Ich habe geweint in meinem Kleiderschrank, aber ich habe zu Gott gebetet und gesagt, hey, ich gib mir die Kraft, das trotzdem irgendwie durchzustehen und dann halt diesen Win zu kriegen, diesen allerersten Saison-Win. Puh, ist powerful, Mann. Es ist krass, Mann. Turning Point für Izzy.
Ja, du kannst deine Performance ja hier nochmal sagen. 21 von 32, 244 Yards, ein Touchdown. Elf Rushes für 31 Yards in einem 39-38 Sieg. Also selbst mit diesem ganzen Background, wie wichtig dieser Sieg ist für dich, wurde denen hier nichts geschenkt. Und du hast es auch angesprochen, man hat ihn hier nach New York gebracht, neuer Head Coach, eine neue Opportunity für ihn, nochmal Starting Quarterback zu sein, wo der Anfang von seiner Karriere ja schon so problematisch war, wo viel Expectations auf ihn geruht haben und dann hat es nicht funktioniert. Und jetzt hast du hier, du hast dann auch eine Dynamik, wo du sagst als Spieler, schau mal, dieser Coach hat mir diese Opportunity gegeben und als Quarterback steigt und fällt dir die Leistung von deinem Team ein bisschen mit deiner Performance.
Absolut.
Und du wirst dem Ganzen jetzt, du wirst dieser Riesenmöglichkeit, die dieser Coach dir gegeben hat, wo er seine Hand und seine Karriere und seine Zukunft hier als Coach auch ins Feuer gelegt hat, nicht gerecht. Das ist alles was da im Hintergrund und Grund mitschwingt und was das Ganze noch noch tougher dann macht, wenn es nicht klappt.
Du, deine Football-Zukunft ist ja auch immer mit im Spiel. Du denkst ja auch so, okay, wo gehe ich denn nach dieser Saison hin? So, weißt du, ich performe nicht. Werde ich jemals noch Starter? Weißt du, ich bin mir sicher, das sind Gedanken, die da auch mit reinspielen. So, weißt du, weil ich weiß nicht, ob nach dieser Performance, die letzten 7 oder 8 Wochen jetzt gemacht hat, will Justin Fields, will ein Team ihm noch Big Money zahlen? So, oder ihm eine Opportunity als Starter nochmal geben, weißt du? Wahrscheinlich eher nicht, weißt du?
Ne.
Und ich denke, solche Gedanken sind halt auch und einfach, das kann auf jeden Fall einiges mit dir machen, so mental.
Ja, also es ist natürlich immer, wenn du einen neuen Headcoach hast, das wird nicht die erfolgreichste Saison sein, die haben. Ja. Aber ich glaube, wenn sie eben zeigen können, dass sie von diesen Situationen wachsen, und gerade Justin Fields, also wie gesagt, wir haben einen 0-7-Start hingelegt. Wenn sie jetzt die Kurve kriegen, das Ganze in die richtige Richtung geht, seine Performance weiter steigt, dann glaube ich, dass er aus dieser Situation auch stärker natürlich rauskommt. Weil es gibt für diese ganzen Sachen kein Wundermittel. Ja, es gibt kein Supplement, was du nehmen kannst. Es gibt kein Buch, das du lesen kannst, das dafür sorgt, dass du die Sachen nicht fühlst. Du musst einfach lernen, wie du damit umgehst. Und manchmal musst du in den Situationen sein, um diese Lektion zu lernen. Und dann kannst du die aber später, wenn die Sachen wieder rosig aussehen, anwenden und hast das Selbstvertrauen, dass du weißt, dass keine Situation dich brechen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass Fields da ein Kandidat ist, der aus dieser Situation rauskommt und am Ende, wenn wir nächste Season vielleicht davon reden, dass die Jets wirklich ein Problem sind.
Ja, ich glaube, er hat ja nun einen Jahresvertrag dort unterschrieben. Also ich will sehen, was die Zukunft ist für ihn. Was glaubst du, was eine, in Anführungszeichen, erfolgreiche Saison wäre jetzt für den Rest der Saison? Also, dass die nicht die Playoffs machen, sind wir wahrscheinlich einer Meinung. Aber so wenn jetzt so zweite Hälfte der Saison, wenn wir noch was 3-4 Siege vielleicht heimfahren, dann sagen wir, okay, das war nicht...
Ja, ich glaube 3-4 Siege wären natürlich stark, aber ich glaube auch wichtiger als das wirkliche Endresultat von den Games ist, wie konsequent die weiter competen. Ja, du hast eine neue Mannschaft, du willst hier eine neue Kultur etablieren. Gut, ihr spielt jetzt nicht mehr um die Playoffs, aber jeder spielt um einen Arbeitsplatz nächste Season. Und wir spielen weiter darum. Das ist jetzt eine Learning Lesson, wo wir aufbauen darauf dann nächste Season, dass wir hier Leute im Haus haben, die unsere Art von Football spielen. Also was, wie auch immer das Ganze aussehen soll, in Special Teams, Offense etc., dass sie konstant jedes Spiel mit einem Touchdown oder weniger verlieren, das wäre, glaube ich, schon mal auch ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, bin ich 100% bei dem, finde ich gut. Dass du einfach zeigen musst, hey, wir sind immer noch am Competen, wir geben nicht auf, ja, Playoffs sind vielleicht raus, aber hey, wir machen trotzdem Steps in die richtige Richtung und developen vielleicht auch Spieler für die Zukunft und solche Dinge eben, die dir zeigen, so hey, das ist, wir bauen auf für die nächsten Saisons.
Ja, Mann.
Alrighty. Was hast du, worauf hast du Lust?
Lass doch bei verlieren mit verlieren.
Ja, bei den Steelers, ne? Ja, da habe ich mir auch gedacht. Oder hast du Steelers Defense?
Ja, Steelers gerne. Ja, lass Steelers machen. Selbes Ding.
Fand ich krass.
Wir reden nur über Mannschaften, die verlieren heute.
Die haben verloren, klar. Die haben das. Gegen wen haben die denn verloren? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber egal. Die Steelers, fand ich eine krasse Story, dass die Steelers Defense ist die teuerste Defense der Liga. 163 Millionen. Und hier sind ihre Stats. Total Defense, 30. in der Liga, Leute. Pass Defense, 32. schlechteste Defense. Schlechteste Pass Defense. Run Defense sind 18. Points allowed 22. Steelers sind 4-3. Haben 35-25 jetzt gegen die Packers verloren. Nächste Woche spielen sie gegen die 7-1 Colts. Wird auch nicht einfacher. Was geht mit dieser Defense ab? Alter, wir haben Jalen Ramsey dazu geholt. Wir haben Minka Fitzpatrick. Nee, ist der da noch da? Ich weiß gar nicht. Dann TJ Watt, highest paid. Nach Michael Parsons, highest paid end. Das steckt so viel Geld drin in dieser Defense. Aber die liefern nicht ab. Moral der Story ist, hey, Geld ist vielleicht nicht gleich Talent, Alter. Aber erzähl, was denkst du?
Ich glaube, also Underperform ist immer das Schlimmste, was du noch machen kannst. Ja? Also wenn du mit hohen Expectations reingehst, die Steelers sind historisch immer ein Franchise mit einer starken Defense gewesen.
Ja.
Eine Sache, die du über Mike Tomlin weißt, ist, dass er eine gute Defense haben wird. Das ist eigentlich non-negotiable für die Jungs. Du hast eine Mannschaft, die jetzt viel Geld investiert hat. Die Steelers sind auch nicht gerade das ausgabenfreundlichste Team, also die schmeißen nicht mit Geld um sich jedes Jahr.
War ich auch eher überrascht tatsächlich, ja.
Ja, haben jetzt aber hier mal gut rein investiert. Für mich zeigt es, dass du nicht nur die erfahrenen Veterans brauchst, denen du viel Geld zahlst, sondern du brauchst diese jungen, hungrigen, diese junge, hungrige zweite Reihe.
Ja.
Die Jungs, die noch in ihrem ersten Vertrag sind, die Jungs, die Special Teams Linebacker sind, die Jungs, die rotational sind und rein rotieren. Das sind eigentlich so die Driving Force von deiner Mannschaft. Und manchmal als Coach ist es schwer, glaube ich, weil du, wenn du ein Free Agent signst, weißt du genau, was du bekommst. Der hat sein Resümee, der hat für die letzten Jahre in der Liga das gemacht, du kannst erwarten, dass er eigentlich genau das weitermacht. Aber ich glaube, manchmal, wenn du zu sehr auf ältere Spieler setzt und vergisst, dass du diese jungen, hungry guys in deiner Mannschaft brauchst, dann kann es zu ein bisschen einem Gefühl leiten, dass, hey, wir sind ja alle schon Veterans, wir wissen ja alle, was wir zu tun haben. Und am Ende fehlt aber ein bisschen der Biss.
Ja, das bringt es auf den Punkt, Mann. Du brauchst diese Motivation. Die Jungs, die noch nicht gezahlt wurden und die alles dafür tun werden, dass sie auch ihren zweiten Vertrag bekommen. Und das ist nochmal eine andere Motivation. Da fliegst du anders rum, du hittest anders. Du bist, weißt du, wenn du das mit den Jungs vergleichst, die alle Veteranen sind, alle highly paid. Die Motivation ist einfach ein bisschen anders. Das heißt, mein Geld ist garantiert. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt mal einen Block nicht so hart annehme oder mal einen Tackle miss, hey, was willst du denn machen? Weißt du, ich habe mein Geld schon gemacht in dieser Liga. Aber wenn du da eben noch nicht bist auf dem Level, dann ist deine Motivation ein bisschen anders. Und ich glaube, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das fehlt ein bisschen bei den Steelers im Augenblick. Aber was interessant, vor allem für Mike Tomlin gecoachtes Team. Weil der normaler, der setzt den Standard halt schon hoch, weißt du? Und dass du jetzt Total Defense 30. in der Liga bist, ja, das ist crazy, muss ich sagen.
Ich glaube, vor der Saison hätte niemand gedacht, dass die von Aaron Rodgers angeführte Offense der treibende Faktor bei den Steelers sein wird. Ich glaube, jeder hätte gedacht, dass die Steelers Defense wie üblich ein Mannschaftsteil ist, auf den sie sich verlassen können. Ich weiß nicht, da gibt es keine schnellen Antworten dafür. Ich weiß auch nicht, ob sich bei den Steelers auf der Defensive Coaching Seite was verändert hat, dass man vielleicht das Spielsystem ein bisschen geändert hat oder die Fronts, die man called, etc. Manchmal mit vielen Veterans hast du auch so einen Effekt, dass zu viele Köche in der Küche den Brei versalzen. Weil Veterans kommen mit Erfahrung kommt aber auch mit Input geben wollen und Vorschlägen und hey, ich weiß, normalerweise spielt ihr das Ganze so, aber wie wäre es, wenn wir das Ganze so machen, weil so habe ich das
10 Jahre Erfolg das so gemacht. Ja, ich habe
genau und klar, als Coaches musst du auch als Coaches verstehen, wenn hier jemand ist, der es für 10 Jahre gemacht hat, dann bist du vielleicht mehr geneigt dazu, auf ihn auch zu hören und das Ganze einzubauen und dich anzupassen. Und das kann eben manchmal, glaube ich, dazu führen, dass du deinen Weg ein bisschen verlierst.
Ja. Wie sehr ist da vielleicht auch die Offense ein Problem? Die Offense der Steelers ist auch nicht, wie sagt man, das Gelbe vom Ei.
Das Gelbe vom Ei.
Ja, die ist auch die 24.
Richtiger Steelers-Pun. Steelers haben ganz Geld getragen diese Woche, Bro. Ja, Mann. Ey, bei welchem anderen Podcast kriegt ihr Wordplay wie das, Alter? Das Gelbe vom Ei bei den Steelers.
Ja. Du musst überlegen, die sind 24. in der Liga. Ja. Was natürlich heißt, viele Three-and-Outs, die Defense ist viel auf dem Feld, was natürlich auch dich irgendwann zum Einbrechen bringt, weißt du? Wenn du viel draußen bist, dann irgendwann machst du Fehler, weißt du? Wie viel ist das da zu blamen, dass die vielleicht auch einfach nicht die Offense haben, die ihnen vielleicht aushelfen kann?
Ja, also es kann natürlich sein. Ich würde dagegen halten, hey, die Texans-Defense ist eine der besten der Liga, trotz unserer offensiven Fehlanläufe am Anfang der Saison.
Ja.
Das heißt, ich meine, wir können immer noch mehr
was
Ausreden finden.
Ja. Du musst überein, die sind sehr, sehr viel auf dem Feld. Du spielst pro Spiel auf einmal, wenn du eine richtig gute Offense hast, musst du überlegen, pro Spiel spielst du vielleicht 60 Spielzüge pro 60, 70. Aber auf einmal hast du eine nicht so gute Offense, dann bist du 90 Spielzüge auf dem Feld. Was einfach mehr, da geht natürlich die prozentual der Satz hoch, dass du Fehler machst, umso mehr du auf dem Feld bist.
Ja, wo du das jetzt sagst, da könnte ich mir dann vorstellen, dass eben diese hochbezahlten Veterans auch ein Problem haben damit, so viel auf dem Feld zu sein.
Klar.
Weil als Veteran, ich kann dir sagen, mit 20 ist es dir egal, wie viele Spielzüge du spielst. Yeah. Fresh, umso ja. näher du an die 30 rankommst und über die 30 hinaus, macht es einen großen Unterschied, ob du für 30 oder für 60 Spielzüge auf dem Platz warst.
Genau.
Ja, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie da gerade in ein bisschen Fahrwasser gekommen. Ich bin gespannt. Ich bin mir sicher, in der Bye Week. Ich weiß nicht, ob die Steelers ihre Bye Week schon hatten. Ja, die haben international gespielt. Das ist auch schon vorbei. Ah, Jungs, ich glaube, für die Steelers wird's eng. Für die
Steelers wird's eng. Ja, werden sehr. Ich meine, die spielen in einer toughen Liga, Mann. Aber hey, wir brauchen den Turnaround. Let's go. Ja,
aber gut, lassen der AFC North bleiben hier. Miles Garrett.
Miles Garrett, Lord. Five sack game. Wo ist die?
Bisschen weiter oben. Wir haben hier ein großes Themenboard übrigens. Shoutout unseren neuen Game Changers Intern. Yusu hat das geklärt. Sehr stark.
Sehr, sehr stark, Mann. Muss auf jeden Fall Shoutout geben. Aber ja, das Thema hier bei den Browns. Miles Garrett bricht den Single Game Sack Record der Cleveland Browns mit 5 Sacks. Aber sie verlieren trotzdem. Er war frustriert und hat an der Seilleine seinen Helm rumgeworfen, hat richtig kindisch reagiert, was krass ist, weil ich glaube, das war das erste Mal in History, dass ein Spieler 5 Sacks hatte und mit mehr als 3 Punkten verloren hat. Die haben da 19 Punkte oder was. Also trotzdem eine krasse Klatsche bekommen, obwohl er so dominant war. Jetzt die Frage, was ist mit Miles Garrett? Er kann nicht jede Woche sich so benehmen. Ja, du bist dominant, du bist einer der krassesten Defense-Spieler in der Liga, aber du kannst nicht dich jede Woche aufregen, weil du weißt ganz genau, wofür du dich signed up hast. Du weißt ganz genau, die Browns sind die Browns. Du bist da seit 10 Jahren. Und warum, und dass du different, du, weißt du, die Expectations ändern sich nicht. Sorry, die Browns sind einfach immer noch die Browns. Und ich bin da kein Fan von, dass er sich so benimmt. Ja, du hast eine dominante Performance. Aber du weißt ganz genau, du hast deine Seele verkauft für 40 Millionen und musst dich nicht aufregen, wenn du dann nicht gewinnst am Ende.
Also ich bin kein Fan von der Körpersprache.
Ja.
Ich bin nie ein Fan von schlechter Körpersprache, weil wir spielen Mannschaftssport, du bist da nie alleine da draußen. Und genauso wie du deinen Körper auf die Waage legst, legen 10 andere Jungs ihren Körper auf die Waage. Ja. Mhm. Aber ich muss auch sagen, lass mich mal ein bisschen Devil's Advocate sein, ich fühle für Miles Garrett, glaube ich, mehr als die normale Person, nur weil, hey, wir haben vor kurzem erst den Coach of the Year gehabt, okay? Mhm. Und haben Mannschaftsteile, die eigentlich phasenweise sehr, sehr gut aussahen. Also ich kann dir sagen, die Browns Run Game war eigentlich immer sehr solide eine Zeit lang. Ja, die Defense war auch keine Chumps, die Linebacker waren immer solid. Du hast aber, glaube ich, bei den Browns über die letzten Jahre einfach so ein Spiel, dass du immer wieder gute Mannschaftsteile austausch und dann werden die wieder ein Problem und dann tust du eine andere Mannschaftsteil wieder elevaten. Du hast aber nie ein cohesive, also du, nie ein rundes Ganzes, das zusammen funktioniert. Und ich kann verstehen, dass es ihn extrem frustriert, weil hey, er geht hier raus, er macht den Job, für den er bezahlt wird. Ich denke nicht, dass er überbezahlt ist, weil er ist der beste Pass-Rusher der Liga und er beweist mit solchen Performances. Die Gesamtleistung der Mannschaft ist nicht sein Job. Sein Job ist es, den Quarterback zu sacken und das macht er sehr effektiv. Mhm. Die Gesamtleistung der Mannschaft ist Job vom Head Coach, vom OC, vom DC, von Ownership. Und ich glaube eben, dass seine Frustration ist mit diesen Leuten, dass er sagt, hey, ich bin hier ein Rad in einer größeren Maschine und ich funktioniere sehr gut. Das heißt, wie wäre es, wenn ihr mich mit anderen Rädern umringt, die meine Performance ergänzen oder deren Performance ich ergänzen kann?
Ja, okay, ich sehe deinen Punkt. Aber du musst dazu sagen, okay, 10 Jahre, das hat sich nicht geändert. Ja, du hast hier und da mal ein bisschen Erfolg gehabt. Ich glaube, die hatten sogar mal die Playoffs gemacht da mit Joe Flacco vor ein paar Jahren.
Und die war noch eine phaseweise mit Baker Mayfield, sahen die sehr gut aus.
Ja, ja, stimmt.
Man könnte sagen, dass da eigentlich das Ganze angefangen hat, dass man sich entschieden hat, flashy Entscheidungen zu treffen, anstatt konstant was aufzubauen.
Das ist das Problem. Und es fängt ganz oben an. Im Endeffekt, die Browns sind immer noch die Browns und die machen sehr questionable decisions. Hat man jetzt wieder im Draft gesehen, zwei Quarterbacks in the middle round und dann hast du keinen Starter wirklich. Dylan Gabriel schaut auch nicht gut aus und dann hast du Shedeur Sanders, der das weißt, du machst einfach so questionable decisions und das sind einfach die Browns und das haben die seit Jahren und Jahren und Jahren gezeigt. Und wenn du dann andere Erwartungen hast, dass die es irgendwie auf die Reihe bekommen, das ist einfach, das kriegen sie nicht hin. Und was ist die Definition von Insanity? It's doing the same thing over and over and over again and expect a different outcome. Und sorry, das Ganze, du kannst aber nichts anderes erwarten von den Browns. Deshalb, sorry, Miles Garrett, ey, nimm dein Geld, mach deine Performance auf Defense, setz sie auf die Bank und dann geh nach Hause.
Nochmal alte Frage. Ich glaube, wir stellen die immer wieder. Lieber persönliche Accolades oder Championship Ring?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich glaube in Miles Garrett Case, du hast schon so viel Geld verdient. So viel Geld und irgendwann musst du auf deine Legacy gucken, so was will ich denn aus diesem Sport noch überhaupt für mich persönlich erreichen. Ich denke, irgendwann kommt es drauf an, so hey, ich will gewinnen, weißt du. Aber das war ja absolut die Frage für ihn diese Offseason. Er hat gesagt, hey, ich will getradet werden, ich will hier raus, aber dann bieten sie ihm diesen Mega-Vertrag an und er hat ihn unterschrieben. 4 Jahre, 160 Millionen, great. Dann reg dich auch nicht auf, wenn du verlierst, weißt du. Du hattest die Chance, irgendwo anders hinzugehen, du hättest die Chance, zu einem Contender zu gehen. Hast du nicht gemacht, weil du das Geld gewolltest. Cool. Und aber dann sei auch zufrieden mit dem Geld. Und dann kannst du dich auch nicht aufregen, wenn du verlierst.
Ich glaube, wo die Frustration ist bei vielen Browns-Fans, weil ich habe auch einige so Cleveland-Radio-Personalities gesehen, die sich über Miles Garrett und sein Verhalten ausreden, ist halt einfach zum einen diese Körpersprache, dieser Look, wie du damit umgehst. Mhm. Ich glaube, diese Frustration zu fühlen, ist komplett in Ordnung. Niemand, der ein Competitor ist auf so einem Niveau wie er, verliert gerne.
Klar.
Aber wie gehst du damit um? Tust du das Ganze channeln in einen positiven Einfluss auf deine Mannschaft, dass du wirklich Ownership nimmst davon? Was ich von jemandem in einer ähnlichen Situation gesehen habe, Max Crosby hat nie so ausgesehen auf der Seitenlinie. Und er war auch frustriert damit, dass wir verloren haben. Ja, aber bei ihm kam es dann eher über eine wirkliche Challenge raus, dass er Leute gechallenged hat, persönlich, mit Namen, in Huddles, in Practice, etc., ihre Performance zu verbessern.
Okay.
Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute halt sowas erwartet haben und nicht jemand, der irgendwie fernab von der Mannschaft auf der Bank sitzt. Weißt du, man ist einfach kein guter Look.
Ja, so ein Temper Tantrum, wie so ein kleines Kind, weißt du. Ist kein guter Look, Alter, weißt du. Aber egal. Nächstes Thema. Wollen wir auf College eingehen?
Lass auf College machen, ja. Wir haben College noch einiges.
Ja, College haben wir einiges. Die Number One Story natürlich. Brian Kelly, former Head Coach von LSU, wurde gefeuert nach einem 5-3 Start, 2-3 in der SEC. War dort Head Coach seit 2022, davor 11 Jahre bei Notre Dame. Hat einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und er war jetzt in seinem vierten Jahr von einem 10-Jahres-Vertrag. Buyout, 54 Millionen. James Franklin von Penn State, ein paar Wochen her, sein Buyout war 49 Millionen. Wir sind bei 54 Millionen, zweitgrößter Buyout in der Geschichte von College Football. Die Niederlagen kamen dieses Jahr gegen Ole Miss, gegen Vanderbilt und Texas A&M. Alle drei gerankt in den Top 10, weißt du? Aber es zeigt einfach, wie kurz die Leine ist in der SEC, weißt du? Du kannst nicht für so ein Top-Programm wie LSU halbwegs durch die Saison schon drei Niederlagen haben. Das ist einfach, der Standard ist zu hoch, um dort zu gewinnen, dass du so eine Performance liefern kannst. Und jetzt, ja, deine Frage. Die haben ihn 7 Jahre zu früh gehen lassen. wie viel Zeit sollte man so einem Headcoach geben? Und denkst du, das ist gerechtfertigt, diese Entlassung?
Also wir haben in der NFL drüber geredet. In der NFL hast du bin ich ein großer Fan davon, dass du Leuten Zeit gibst, die Kultur zu ändern, ihr Programm aufzubauen. Das dauert alles Zeit. Ja. Ist am College nicht anders. Es ist eine verändernde Landschaft gerade am College. Mit NIL kannst du sehr schnell aufsteigen oder sehr schnell abstürzen, je nachdem, wie du dein Franchise eben aufbauen kannst. Mhm. LSU ist ein absolute Traditionsschule, wo Gewinn erwartet wird. Die haben erst die National Championship gewonnen mit Joe Burrow. Mhm. Und haben da ihre Helden, der ganze Bundesstaat steht hinter denen. Das heißt, da kannst du dir nicht viel verlieren erlauben. Ich mache eine Ausnahme für Brian Kelly. Warum? Meiner Meinung nach hat er diesen 10-Jahres-Deal nie verdient. Tod den Dinosauriern. Er feuert alle Coaches wie Brian Kelly. Lasst diese Leute so schnell wie möglich aus unserem Sport rausholen. Warum? Schaut euch die Reaktionen an von den ganzen Leuten, die für ihn gespielt haben. Über die letzten Tage siehst du auf Social Media nur Posts von Jungs wie Malik Nabers, die für ihn gespielt haben. Malik Nabers hat ein Video gepostet auf seinem Instagram, wie jemand Steine kickt. In den USA sagst du so, kick rocks, wenn du so sagst, verpiss dich. Yeah. Ja, das sagst du, ey, kick rocks. Das war seine Antwort dafür. Du hast einen Walker nach dem anderen, der darüber tweetet, wie sie behandelt wurden, nachdem sie sich verletzt haben von Brian Kelly. Dazu musst du sagen, Brian Kelly ist verantwortlich für den Tod von einem Student Assistant, also ein Assistenz-Video-Guy, als sie bei Notre Dame waren, weil er die Mannschaft gezwungen hat, draußen zu trainieren bei 50 Meilen pro Stunde Wind. Diese Video-Assistants sind immer auf so Cranes, wo die oben drauf sitzen. Diese Cranes sind dann umgekippt. Dabei ist ein junger Mann ums Leben gekommen. No. Das schreibe ich ihm auf die Kappe. Ich persönlich hatte keine Interaktion mit Brian Kelly, aber ich habe für einen Head Coach am College gespielt, der unter ihm gelernt hat und der sein Programm so gefahren ist wie Brian Kelly. Und was ich dazu nur sagen kann, ist, dass alle Leute, die so coachen und selber, also es ist diese Schule an Coaches, die selber nicht Football gespielt haben, die haben meiner Meinung nach nichts in unserem Sport zu suchen. Und gut für LSU, dass sie da die Reißleine gezogen haben.
Crazy, Mann. Ich wusste das nicht. Ja, aber ich habe natürlich, ähnlich du, ich hab von vielen Leuten gehört, dass er echt kein guter Coach war und er auf sehr, sehr disrespectful Art und Weise mit den Spielern teilweise umgegangen ist. Was halt ja, wie du sagst, in unserem Sport nichts zu verloren hat. Aber 10 Jahre ist schon crazy. Ich meine, hatte er wirklich das Resume? Ich weiß gar nicht, wie gut er denn bei Notre Dame war, dass sie ihm direkt 10 Jahre gegeben haben, obwohl er diesen Background hatte. Man wusste ja, worauf man sich da einlässt mit ihm. Man wusste ja, was für eine Art von Coach er ist. Und dass LSU da trotzdem das Commitment gemacht haben, so, hey, wir geben ihm 10-Jahres-Vertrag. Ich meine, das ist auch sehr interessant, würde ich sagen.
Das Problem ist immer, wenn Geschäftsleute kreative Entscheidungen treffen müssen. Also wenn die Leute, die nichts mit Football zu tun haben, die Leute für Football einstellen müssen. Und ich glaube, diese Agenten, die diese Coaches haben, sind halt natürlich auch sehr, sehr gewieft. Ja, es hängt immer davon ab, okay, welche anderen Kandidaten sind überhaupt available zu der Zeit. Ja. Ich glaube, LSU war da in einem Coaching-Karussell, wo keine anderen großen Namen available sind. Und da haben sie sich den größten Namen geholt und er kann natürlich dann seinen Marktpreis diktieren. Ja. Crazy. Du musst es aber sagen, wie es ist, Bro, was bei diesen College-Coaches an Scammern rumlaufen. Serielle Scammer. Diese Schulen werden links und rechts nur verarscht von diesen Coaches, die handwerklich nichts drauf haben, aber die halt wissen, wie sie die Jungs rekrutieren. Yeah. Ja. Du musst am Ende des Tages als ein Head Coach es ja nur schaffen, zum einen mal einen Job haben, der groß genug ist. Also ja, wenn du mal bei Notre Dame gecoacht hast, danach kannst du einfach weiter bei anderen großen Schulen coachen, weil die eben sagen, ja, weißt du, er wird ja wissen, was er macht. Klar. Und wenn du dann einfach es schaffst, die richtigen 5-Star, 4-Star Talents in dein Gebäude zu holen, du gibst den Coaches da unter dir freie Hand so ziemlich, dass die sich um Offense-Defense kümmern, dann kannst du halt am College-Level Leute schlagen, wenn du einfach talentierter bist. Mhm. Auch wenn dein Playbook und dein Playcalling und dein Player Development eigentlich nichts drauf hat. Ja, ja. Ja. Und für mich ist es da gerade so jemand, der eben ganz in diese Kategorie an Scammer-Headcoaches eben passt, die auf dem Talent von Leuten wie Malik Nabers gecoastet haben und sich 54 Millionen Dollar Buyouts erarbeitet haben, aber selber ihre Arbeit und ihr Football-Skill und was sie wirklich in die Jungs wirklich investieren, eben das Ganze auf keinen Fall rechtfertigt.
Damn. Damn. Shit. Ja, ich meine, aber man muss auch sehen, ich meine, LSU, wie du sagst, das ist eine Riesentradition dort, Erfolg zu haben. Weißt du, du musst sehen, das hat mit Nick Saban war dort, National Championship. Wie heißt mein Typ hier mit der tiefen Stimme? Der hat auch National Championship. Die letzten drei Head Coaches
Oregon.
Haben National Championship gewonnen. Brian Kelly hat nichts gewonnen. Verstehst du? Die waren in der Enttäuschung, seitdem er dort ist, die letzten drei Saisons. Von daher bin ich nicht super überrascht, dass sie ihn gehen lassen haben, aber trotzdem, dass sie Mid-Season bin ich vielleicht ein bisschen überrascht. Und dass ich wusste nicht, bis sie ihn gefeuert haben, dass das wirklich ein 10-Jahres-Vertrag war. Aber hey, do you live and you learn, das ist passiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, der SEC hat ein paar krasse Openings. Florida Head Coach wurde letztens entlassen. Jetzt natürlich die LSU Job Open. Was glaubst du, was sind da Kandidaten, Alter, wo du denkst, hey, die können das Ding vielleicht füllen?
Boah, ich kenne mich in College-Coach-Namen mittlerweile echt sehr, sehr wenig aus. Yeah. Alles, was ich immer hoffe, ist, dass, hey, lass es jemand sein, der zumindest College-Football gespielt hat.
Yeah.
Lass es jemand sein, der zumindest auf dem Level mal wirklich in den weiß, wie sich das anfühlt und was er da erwartet. Yeah. Weil das irgendwie beim College ihm doch noch sehr wichtig ist. Ich finde, bei der NFL gibt es durchaus auch Coaches, die vielleicht selber nicht gespielt haben, aber die einfach respektvoll genug sind, um Respekt vor der Leistung zu haben, die Spieler machen. Aber im College, ich habe es jetzt bei Tennessee gesehen, Josh Heupel war ehemaliger College-Quarterback und sowas und macht einen richtig guten Job.
Ja.
Ich denke, sowas wäre für LSU, glaube ich, ganz gut. Mhm.
Ich denke auch, du musst ein bisschen in der Kultur mit drin sein. Brian Kelly hat da eigentlich reingepasst, Mann. Der ist nicht von the South und du brauchst da so eine gewisse Art und Weise. Du musst einen gewissen so ein Flair mitbringen, um da reinzupassen und mit den Leuten, Alter. Du weißt, Louisiana-Leute sind ein bisschen anders, um da einfach auch mit denen identifizieren zu können. Also ja, wird interessant, also einige krasse Head-Coaching-Jobs open jetzt im College-Football. Wir werden sehen, wie die gefüllt werden.
Boah, ich habe einen Kollege, dieses Mal ein ungenannter Running Back, mit dem ich gespielt habe. Das ist immer noch unser Gameplan, wenn er mit seiner NFL-Karriere vorbei ist. Boxt er sich hoch zum Head-Coaching-Job. Der hat gesagt, ich habe auf jeden Fall eine Strength-Coach oder Special-Teams-Coordinator-Rolle sicher bei ihm. Wir machen unser Ding. Wenn es gut läuft, gut. Marc, wenn es nicht läuft, dann nehmen wir die Buyouts und gehen nach Hause. Alles in Ordnung.
Geil. Ist es jemand, war der vielleicht schon mal bei uns zu Gast?
Nein. Andere Schule.
Okay, sehr gut. Aber
mit West-Schule.
Digga, Damien Harris, Leute, wenn ihr ihn nicht folgt, folgt ihm. Wir waren schon mal zu Gast. Alter, Damien, seine Takes für College Football, krass. Ich weiß nicht, ob du seinen Take gesehen hast zu Brian Kelly.
Na, was hat er gesagt?
Na, krass, ähnlich wie du, dass es Zeit wurde, dass er einfach nicht gut genug war. Aber sehr, sehr interessant ist, was er da immer zu sagen hat. Alrighty, nächste, was haben wir? Wir haben noch ein paar, bevor wir das Ganze abrunden.
Wir können Tennessee, Wyoming ein bisschen anschauen.
Ja, gerne. Aber wie lief es bei euch die Woche?
Wir hatten Kentucky im Haus. Es ist eine Rivalry, weil Kentucky und Tennessee direkt nebeneinander liegen. Wir haben aber geklärt, easy gewonnen. Nice. 3 Touchdowns, 56-34. Unser Quarterback Joey Aguilar, 20 von 26 für 396 Yards. 3 Touchdowns, let's go.
Crazy, man. Wir hatten tatsächlich einen Dub auch. Wir haben gegen die Air Force gespielt, was auch ein Big Rivalry ist für uns. Und Blowouts, 28-0. How about that Defense, Alter? Die Wyoming Defense kam ready to play. Was gut war, weil jetzt sind wir wieder auf Kurs, dass wir vielleicht noch ein Bowl-Game schaffen. Wir haben noch ein paar toughe Matchups hier die nächsten paar Wochen, aber danach sind noch ein paar, die wir wahrscheinlich gewinnen können. Also wir mal gucken. Also das Ziel ist immer noch 6 Wins. Weißt du? Wenn du 6 Wins bekommst, dann darfst du ein Bowl-Game spielen. Also es ist noch offen.
Mann.
Wollen wir über den Gambling-Scandal reden? Haben wir noch kurz Zeit.
Danke. Halt. Du hast das beste Thema für zum Schluss ausgehoben. Okay? Das ist ein Thema ein bisschen nicht nur in der Welt des Footballs, sondern es geht auch ein bisschen raus in die Welt des Basketballs. Und zwar gab es eine Pressekonferenz vom amerikanischen FBI, nachdem mehrere Leute morgens einen Knock an ihrer Tür bekommen haben und arrested wurden im Zusammenhang mit einem großen, großen Gambling-Skandal. Okay, das heißt, da wurden mehrere Sachen jetzt zusammengelegt. Chauncey Billups, der Head Coach von den Portland Trailblazers, wurde festgenommen. War anscheinend seit 2019 in illegalen Poker-Sessions am Start, die von Mafia-Mitgliedern, also wirklich Oldschool, Italian Mob, veranstaltet wurden. Der Betrug verläuft sich auf einen Betrag von mindestens 7 Millionen Dollar, der unschuldigen Leuten entwendet wurde. Da wurden anscheinend also X-Ray-Scanner und alle möglichen markierte Karten, Sonnenbrillen. Ja,
Sonnenbrillen und alles.
Crazy shit. Also wirklich so ein Spiel mit gezinkten Karten, mit der Mafia ist da involviert. Die NBA hat ja sowieso allgemein eine ganz krasse so Gambling-Kultur in den Lockrooms. Also im Football ist es bestimmt auch ein bisschen, aber NBA...
Ja, boah, aber du NBA warst noch nicht in den richtigen Locker-Rooms, Frau Förwalter. Ich habe Sachen gesehen, das glaubst du mir nicht.
aber NBA ist halt nochmal ein anderes Level, ja. Und dann, was ich krasser fand, war dann, Terry Rozier ist am 23. März 2023 wegen Foot Discomfort aus dem Spiel raus, nachdem er nur 10 Minuten gespielt hat. Und anscheinend hat er einem Freund von ihm gesagt, dass er auf das Under setzen soll, also von Punkten von ihm. Mhm. Und das ist dann für mich schon ein bisschen kritischer, weil dann gehen wir in, okay, Jungs waren anscheinend involviert in Spielfixen, also dass du Punkte manipulierst. Leute haben dann natürlich auch direkt eine so TikTok-Edits gemacht von Rogiers Performances in manchen von diesen Spielen, wo es wirklich schon aussieht, wie wenn er mit Absicht Turnovers kreiert und schlechte Pässe spielt. Also skandalöse Airballs wirft von der Dreierlinie. Mhm. Krass. Also jetzt natürlich die Frage, wie die NBA darauf reagieren wird, wie viele Leute da noch involviert sind. Insgesamt wurden anscheinend mehr als 30 Leute angeklagt. Alter. Sehr crazy. Kommt hinter dem Hintergrund auch, dass Gilbert Arenas, der mittlerweile auch Podcaster ist, ja auch eine Situation hatte, wo er jetzt in was involviert war, hat aber anscheinend ausgesagt und sowas und ist da straffrei wieder rausgekommen. Aber es gibt anscheinend irgendwie einen Skandal, wo die Leute jetzt gerade nicht genau wissen, wer da noch alles mit drin steckt, der sich in der NBA verbreitet. Mhm. Wie glaubst du, dass die NBA darauf reagiert?
Ja, gute Frage, Mann. Wie willst du denn? Ich kann mir vorstellen, dass es so viel größer ist, als es wirklich scheint, weißt du? Ich habe da gab es ja alte Dinger, wo sogar Refs involviert waren, wo wirklich richtige Fixes drin waren, also Bad Calls und alles, weißt du, wie wir in der NFL auch oft sehen. Aber ja, keine Ahnung, wie willst du auf sowas reagieren? Ich meine, natürlich musst du einfach die Strafen dafür müssen halt wirklich hochgelegt werden, dass du sagst, hey, direkt Disqualification, dass du direkt raus bist, dass du wie nennt man es, also gesperrt bist für, was weiß ich, also für eine lange Zeit. Wir hatten ja mit Calvin Ridley, wurde ja auch wegen illegal gambling, der wurde ja eine komplette Saison gesperrt damals für Atlanta, also sowas in dem Sinne, dass du sagst, hey, wenn du da erwischt wirst, dann bist du mindestens eine Saison, wenn nicht sogar noch länger raus. Aber ich sag's dir, das ist unmöglich, sowas wirklich rauszufinden, weil da, ich glaube, da gibt's schon echt Wege, wie du echt das sehr sophisticated, wie die da gamblen und wie die diese Fixes reinhauen, weißt du? Ich meine, das sind Leute, die das studieren, weißt du? Aber ja, keine Ahnung, Alter. Es wird schwer, da wirklich jeden zu finden, der da involviert ist. Aber ich denke, wie gesagt, ich glaube, das Ding ist größer, als wir denken.
Und ich weiß auch nicht, wie sehr die NBA wirklich interessiert ist daran, alle Leute, die involviert sind, zu exposen. Ich glaube, am besten für die ist, wenn wir eben ein paar Leute finden, die wir jetzt eindeutig sagen können, ja, der und der ist schuld. Ja. Die und die, die haben das und das gemacht und fertig und denen geben wir jetzt die größte Strafe möglich und gut ist. Das Schlimmste für die wäre ja, dass wir alle wirklich involvierten Leute rausfinden und eine Person, ein großer Name nach dem anderen, wie so ein Reißverschluss, der aufgeht, immer mehr exposed wird.
Macht das Game kaputt, natürlich.
Macht das Game kaputt und bedroht mittlerweile den größten Sportsponsor in den USA, nicht nur in der NBA, sondern auch in der NFL, ist eben Sportwetten. Ja. Sportwetten, ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht. Ich glaube, bei euch ist es immer noch ein bisschen im Rahmen. Also da musst du irgendwie zu Tipico irgendwie in so einen Kiosk gehen oder sowas, wenn du Sportwetten willst. Aber hier in den USA war Sportwetten lange Zeit komplett illegal, nur in Vegas erlaubt. Mhm. Wurde jetzt in den USA praktisch in jedem Bundesstaat legal, und diese Sportwettenanbieter sind die größten Sponsoren von unseren Ligen mittlerweile. Ja. Das heißt, du kannst kein NBA-Spiel anschauen. Ja, du kannst kein NBA-Spiel anschauen, ohne dass du überall die Werbeplakate von diesen Sportwetten siehst, dass Werbungen laufen etc. Und ich glaube, dass eben deswegen die Sportligen auch nicht wirklich daran interessiert sind, dass das ein großes Thema ist, das eben diskutiert wird.
Absolut, ja, riesen Revenue-Stream natürlich für diese Sportwetten. Was auch interessant ist, du weißt, das ist der Hauptgrund, warum jedes Team ihren Injury Report über die Woche hin aktualisieren muss. Es geht einfach nur um Sportwetten, damit Vegas, also was der Hauptzentrale für Wetten sind, weiß, okay, der Spieler ist vielleicht verletzt, der ist questionable, der ist out, dass die ihre Lines setzen können für ihre ganzen Wette. Weißt du?
Ja, Bro, und da sprichst du gerade perfekt das Ding an. Das ist ja doch das nächste Thema. Lamar Jackson, seine Injury dieses Wochenende. Lamar Jackson hatte für das Freitagstraining eine Designation von, glaube ich, participated, also dass er das eben mitgemacht hat,
ne?
Genau, was ein Signal gesetzt hat, dass eben für die startet, Leute, die Wetten machen, dass er startet, ja, also dass er wirklich spielt. Also hier steht's, war Mittwoch und Donnerstag limited participant und freitags aber als full participant gelistet, obwohl er nur im Scout Team gespielt hat. Samstags wurde er als limited gelistet und für das Spiel aufgrund seiner Hamstring-Injury als out eben gelistet, ja. Und dann im Nachhinein wurde irgendwie sein Status dann von Freitag von participated als limited geändert oder sowas. Mhm. Sozusagen die Ravens haben getrickst, dadurch, dass er sozusagen beim Scout-Team mitgemacht hat, sagen sie, dass sie, ja, er hat ja full participiert, aber er hat ja nicht in seiner eigentlichen Rolle partizipiert.
Genau.
So, und, boah, das ist, die kriegen deswegen jetzt Ärger. Das ist, wie du siehst, wie eben diese Sportwettenkultur unseren Sport beeinflusst.
Absolut.
Das finde ich scary.
Das ist crazy, Mann. Ja, ja. Ich meine, ich bin da auch nicht ganz unschuldig. Ich habe hier und da auch mal was gesetzt. Aber ey, seitdem ich nicht mehr aktiv bin.
Schütterheit bin natürlich, ja.
Ja, ja. Aber nee, es ist so. Ich kenne viele Leute, ich habe Kollegen, Alter, die können sich ein Spiel gar nicht angucken, ohne was draufzusetzen. Sonst ist es nicht interessant genug. Es ist, also das ist und das ist sehr, sehr also häufig. Also das ist gang und gäbe hier in den USA vor allem. Ja, aber es ist crazy, Mann. Was willst du machen? Das ist einfach ein Milliardengeschäft, weißt du? Und du denkst, oh, das ist ja nicht so ein Big Deal, dass die jetzt sagen, okay, er war full versus questionable participant.
Mhm.
Aber das sind Millionen, Millionen von Dollar, die da vielleicht Vegas verlieren kann oder auf dem Wege, weil die Wettlinie, die Line, weiß schon, wer Favorite ist und alles sich verschieben kann dadurch. Also ja, die werden auf jeden Fall in big trouble dafür sein.
Crazy. Also ich kann euch nur sagen, wenn ihr Sportwetten macht, vorsichtig, Mann. Egal wie viel ihr denkt, dass ihr über diesen Sport wisst, keiner von euch ist in den Lockerrooms. Und selbst wenn ihr in dem Lockerroom eine Kamera installiert hättet, du weißt nie, wer mit dem falschen Fuß aufgestanden ist am Sonntag und dann deswegen die Performance eben einfach nicht so läuft wie geplant.
Absolut.
Ja, passt da auf, gebt nicht das ganze Geld von eurer Fam aus. Weißt du, man, diese Gambling Addicts, Bro, das ist crazy. Wenn du da drin bist, Mann, das ist ganz, ganz schwer, Mann. Also wirklich, holt euch da Hilfe, wenn es euch betrifft.
Mir, ich hab einiges crazy Stories. Aber lass kurz dein Game Changer der Woche. Was fandest du eine krasse Performance die Woche?
Oh, weiß ich, wie biased, würde ich es natürlich CJ geben.
Ja.
Lass dabei. CJ Stroudman, Game Changer der Woche.
Ja, fand ich auch gut, Mann. Jonathan Taylor, Mann. Ich habe ja gestern ein kleines Video-Clip auch gepostet. Dinger, Jonathan Taylor hat so ein bisschen unterm Radar der krassesten Seasons. Es wird nicht genug drüber geredet. Der hat zum vierten Mal diese Saison 3 Touchdowns in einem Game gescored. Wie absurd ist das, Mann? Zum vierten das ist crazy. Mal, Alter. Der hat 4 Triples, Alter. Crazy, Mann, Alter. Jonathan Taylor dreht jede Woche durch und weil es eben so ein kleiner Markt ist, ja, Indie, wo 7-1, aber niemand wirklich redet, weil die kriegen keine Primetime-Games, weißt du, die spielen ihre Noon-Games oder ihre 1 PM Eastern-Games. Niemand schaut sie wirklich an, aber die sind, Alter, krasses Team, Mann. Also komplett. Also Offense, Defense und Special Teams, alle drei Phasen vom Game, Alter, die sind echt legit. Ja. Also ja, Jonathan Taylor, Alter, riesen Respekt und mein Game Changer der Woche. Alright, you ready? Ganz kurz, ich habe ein paar Fragen und dann runden wir das ganze Ding ab. Wir sind doch schon wieder drüber, Leute. wo sind wir? Sorry, ich habe die verloren. Die eine Frage war auf jeden Fall, wie schaut's bei dir aus? Wie fühlst du dich? Update, physisches Update, wie fühlt sich der Hamstring an?
Boah, ich fühl mich gut, Mann. Ich bin ready to roll. Wir werden sehen, was mit meinem Status diese Woche passiert. Wenn sich da was ändert, dann wisst ihr das genauso schnell wie ich, aber ich bin on track, Mann. Ich bin ready to go.
Okay. Hier interessante Frage, wie kämpft man sich aus einem Performance-Loch wieder raus?
Work, Bro. Ja. Work. Also wenn es nicht injury-bedingt ist oder irgendwie, dass dein Körper eben angeschlagen ist und du eigentlich mehr Pause brauchst deswegen, dann ist eigentlich das einzige Rezept arbeiten. Du musst arbeiten, mehr Film schauen, mehr detailliert sein, schauen, dass dein Mindset richtig ist. Es gibt da keine Pille, die du nehmen kannst, sondern du musst halt einfach die Arbeit reinstecken.
Ja, bei mir war Performance-Loch war meistens immer psychisch bei mir, weil so ein Kopf, dass du einfach, dass vielleicht dein Selbstbewusstsein ein bisschen weg ist, auf einmal fehlt, aber dann musst du halt einfach wieder da dran arbeiten. So, hey, komm im Kopf klar, du bist hier aus dem Grund, Alter, du weißt ganz genau, was du machen musst, du hast es physisch drauf, komm mal wieder im Kopf klar und dann läuft es auch wieder. Hier eine interessante Frage, weil für mich war das egal, aber hier steht die Frage, wie relevant ist die schulische Ausbildung bei der Wahl des College? Ich hatte Wyoming war mein einziger Choice, aber für dich hier, Big Time, 4-Star-Recruit, war das überhaupt ein Ding? War das überhaupt ein Thema, wie gut die Schule akademisch ist?
Nicht wirklich. Ich wollte dann schon eine Schule, die irgendwie das Fach hatte, für das ich mich interessiert habe. Also da habe ich schon geschaut, dass die das hatten. Ja. Aber ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber nachdenken sollen. Ich glaube, allgemein, wenn ich jetzt die College-Wahl nochmal hätte, würde ich ganz anders darüber nachdenken.
Geh mal dahin. Welche hattest du und wenn du nochmal also zurückblicken, was hättest du gewählt?
Okay, ich wollte zu FSU, die haben mich eingeladen zu einem Visit, aber ich hatte kein festes Angebot von denen.
Okay.
Meine Hauptoffer, die mich auch am meisten rekrutiert haben, waren am Ende Tennessee, UCF, Central Florida, USF, South Florida, Tulane, Green Wave, Rutgers, Wisconsin, Duke.
Ach krass, Duke ist halt krass smart school. Das ist krass akademisches
School, ja. Und dann noch ein Haufen andere Schulen, so kleinere Schulen, Idaho, die kann ich mich gar nicht mehr alle erinnern. Okay. Aber meine Schulen, die ich am meisten angeschaut habe, waren tatsächlich UCF und Tennessee. Duke war ich interessiert, aber die Coaches haben sich dann, die waren nicht mehr so responsive oder sowas. Ich glaube, die waren sich nicht sicher über meine Academic. Und Wisconsin, weil mein Quarterback da auch hingegangen ist von meiner Schule.
Ach krass.
Das heißt, wir haben beide überlegt, nach Wisconsin zu gehen. Und dann habe ich ein bisschen einfach geschaut, okay, welche Schule gibt mir die besten Options Football? Ich habe einen Official Visit nach Tennessee gemacht, einen Inofficial Visit nach UCF. Das heißt, ich war dann nur kurz beim Spiel und da der Unterschied war natürlich Night and Day.
Ja, klar.
Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenken würde, würde ich sagen, okay, von einer schulischen Ausbildung wäre Tulane Green Wave nicht schlecht, weil die haben eine krasse Business School. Okay. Die haben so Top 3 Business School in den USA. Duke natürlich allgemein für die Academics. UCF location-mäßig, weil ich finde, eine Sache, die beim College auch bedenken muss, okay, welches das Orlando?
Ja, dachte ich mir.
Florida, ja. Das heißt, ist okay, welche Stadt, in der die Schule located ist, gehst du auch nochmal hin? Oder hast du Interesse daran, Connections zu haben? Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel zu Miami gehst, Miami hat mich auch rekrutiert, aber die wollten mich nicht als Early Enrollee. Die hätte ich erst später gehen können. dann du hast immer einen Grund, nach Miami zu gehen. Klar. Und du hast Connections in der Stadt Miami. Sowas ist natürlich auch cool. Ja. Ich finde, diese College Experience zu haben, dass du in einer Kleinstadt bist, wo sich alles nur um das College dreht, bisschen overrated, nur weil du weniger einen Grund hast, da wieder hinzugehen. So, ja. Knoxville ist geil. Knoxville ist eine krasse Erfahrung. 100.000 Leute im Stadion jedes Wochenende. Das ist wild. Aber ich bin manchmal in Nashville und ich habe keinen Grund, nach Knoxville zu gehen. Das ist nochmal 2 Stunden Fahrt in
die Pampa. Ja, yeah, du würdest vielleicht für einen Game Day zurückgehen, aber das war's.
Ja, yeah, aber that's it. Ja,
yeah. Yeah. So. Yeah. Interessant, Mann. Okay, cool. Ja, lass das Ganze abrunden mit Game Changers Bowl eurer Herzen. Was wäre das ultimative Matchup?
Stuttgart Scorpions, Franken Knights, let's go.
Digga, wir hatten back in the day, Alter, wir hatten ein paar echt gute Battles, Alter, als beide noch in der GFL gespielt haben. Das war gut. Also jetzt, ich rede jetzt von Herrenmannschaft. Aber ich auch, in der Jugend auch. Aber wir haben immer auf den Sack bekommen, boah, waren die gut, Mann.
Das ist anders als
in der Jugend waren die echt krass, Alter.
Also das ist so lustig.
Berntal, also die Generation, also nicht Generation, aber die Jungs...
Generation vor mir. Yeah. Ja, schon die Generation vor mir, ja. Yeah. Nee, Mann, ich kann mich auch noch erinnern, wie die Franken Knights uns so 56 zu 20 auf die Nase gegeben haben. Also geht in beide Richtungen. Nee, Mann, ich glaube, natürlich so 49ers Patriots, 49ers Raiders. Das ist, glaube ich, so ein Spiel, weil ich in Zukunft so dich auch trash-talken werde. Yeah. Weil die beiden Fanbases hassen sich auch noch so richtig. Weißt du, Mann, du siehst dann nach dem Game immer so die Compilations von den Schlägereien im Taco Bell Drive-Thru und so.
Ja, aber ganz ehrlich, von Niners Texans, Mann, das ist ja, auch, weil ist da geil. Eben auch so viel Familiarity ist, also die kennen sich halt alle, die Coaches untereinander, weißt du, da sind viele in DeMicos Coaching-Staff, die mit den Niners waren und alle untereinander, da ist es auf jeden Fall auch eine sehr gute Rivalry, Mann. Aber
hier in Houston ist eine große Hispanic Population und die sind viele, viele auch immer so 49ers-Fans, einfach von der Familie her.
Die haben das Ding übernommen, Alter, das Stadion war laut für die Niners.
Das war schon crazy.
Wir haben danach drüber geredet, Mann, die 49ers-Fans, die sind echt krass, also im Travel, also die, egal wo das Game hingeht, die übernehmen Auswärtsstadien, Mann. Ja. Yes, sir.
Smooth. Ey, da sind wir es doch. Paar nice Themen, Mann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, ihr schaut das Ganze auf YouTube. Lasst uns ein Like da. Subscribe den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr das Ganze als Audio-Only-Experience hört. Lasst uns ein paar Sterne da auf Spotify oder Apple Podcasts oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit neuer Energie bei Game Changers. Bis dahin. Peace.